liegt erstmal beim Finanzministerium. Wenn Lebensmittel günstiger werden, habe ich kein Problem damit. Und die aktuelle finanzielle Lage hat halt auch seine Herausforderungen.
Eine höhere Steuer auf gesundheitsschädliche, zuckerhaltige Produkte lehnt der CSU-Minister ab. Hier will er weiter auf eine freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft setzen.
Wir haben aber auch im Koalitionsvertrag ganz klar stehen, keine Steuererhöhungen. Das bedeutet also erstmal auch keine Mehrwertsteuer, ich habe das auch immer gesagt, und auch keine Zuckersteuererhöhung.
Der Minister will nicht in den Lebensmittelmarkt eingreifen, auch wenn der Bürgerrat Ernährung gesunde Lebensmittel stärken will. Im vergangenen Jahr hatte er ein verpflichtendes staatliches Gesundheitslabel empfohlen. Außerdem wurde angeregt, koffein- und zuckerhaltige Energydrinks nur an Personen ab 16 Jahren zu verkaufen. Dr. Monika Larsen-Wiederhold leitet die Abteilung für Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz im Ministerium. Bei der Vorstellung des Ernährungsreports geht sie auch auf diese Empfehlungen ein.
Wir haben unser Bundesinstitut für Risikobewertung beauftragt, hier auch nochmal eine Evaluation zu machen. Und da gibt es jetzt seit kurzem auch FAQs auf der Homepage. Also wir gehen in Richtung Information und Aufklärung.
Bundesminister Reiner betonte immer wieder, dass die Entscheidung, was auf den Tisch kommt, letztendlich beim Verbraucher liege.
Wir machen als Bundesregierung auch keine Vorgaben, was die Bürgerinnen und Bürger essen sollen. Das kann und soll jeder und jede für sich alleine entscheiden.
Neben Zucker ist auch Fleisch ein Thema des aktuellen Ernährungsreports. Knapp 40% der Befragten essen regelmäßig pflanzliche Alternativen. Jüngere Menschen geben als Grund für die vegetarische Lebensweise vor allem den Tierschutz an. Dem Großteil der Befragten ist es wichtig, dass die Haltungsbedingungen der Tiere auf der Verpackung stehen. Ein weiterer Grund, auf Fleisch zu verzichten: Massentierhaltung trägt zum Klimawandel bei. Für Minister Alois Reiner muss es deswegen aber nicht immer gleich die Sojawurst sein.
Manchmal kommt etwas wieder, was eine lange Tradition hat, aber zuletzt ein bisschen in Vergessenheit geriet. Hülsenfrüchte wie Linsen zum Beispiel, sie werden gerade als nahrhafte und fast universelle Zutat wiederentdeckt. Und als Feldfrucht, die den Klimawandel statthält und damit eine gute Wahl für unsere Landwirtschaft ist.
Der Ernährungsreport 2025 zeigt, Verbraucherinnen und Verbraucher wollen Transparenz. Die Politik setzt auf Aufklärung und Freiwilligkeit.
Der Ausbau der Windkraft in Deutschland kommt unterschiedlich schnell voran, im Norden besser als im Süden. Besonders schwierig scheint es in Bayern zu sein, wo immer noch über Standorte für Windparks gestritten wird. Das wird zwar in den regionalen Windkraftplänen geregelt, doch die Umsetzung dauert im Freistaat offenbar länger als anderswo. In der Zwischenzeit droht eine Art Windkraft-Wildwuchs. Davor warnen selbst die Grünen. Lorenz Storch mit einem Beispiel aus Niederbayern.
Laberweinting, Kreis Straubing-Bogen. Noch gibt es hier weit und breit keine Windräder, wie in weiten Teilen Niederbayerns. Aber es sind welche geplant, in den Wäldern um den Ort.
Und damit haben wir jetzt rund 20 Windräder in diesem Bereich. Das für diese Bürger natürlich schon eine Belastung erzeugt und natürlich auch massive Veränderungen von der ganzen Umwelt. Das will ich natürlich schon verstehen.
Sagt Simon Berlepp von der örtlichen Bürgerinitiative. Deren Botschaft: Wir sind für Windkraft, haben 2 der 3 jetzt geplanten Windparks zugestimmt. Aber dass 2 Weiler künftig von Windrädern fast eingekreist würden, wäre zu viel. Dafür äußert auch der grüne Landtagsabgeordnete Martin Stümpfig Verständnis. Für ihn zeigt sich in Laberweinting, was passiert, wenn man die Regionalplanung für Windkraft verschleppt. In Franken gibt es bereits flächendeckend Windkraftpläne, die den Bau ordnen.
Weil man genau weiß, da und da kommen die Windräder hin. Aber in Südbayern tun sie sich immer noch sehr schwer mit der Windkraft. Und da haben wir keine Regionalpläne. Das heißt, wir haben hier jetzt diese komische Situation, dass gerade die Windräder dann vor allem in den Wäldern entstehen, obwohl vielleicht direkt davor der bessere Standort wäre. Und das ist falsch.
Wo noch kein Windkraft-Regionalplan gilt, ermöglicht Bayerns 10H-Sonderregel Windräder am ehesten im Wald. Die Grünen fordern 10H abzuschaffen und die regionalen Planungsverbände im Süden zur Eile anzutreiben. Anders als Bayern hat zum Beispiel Nordrhein-Westfalen seine Windkraftplanung schon so gut wie fertig. Bayerns Energieminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern will nichts ändern.
Wenn wir jetzt die 10H-Regel generell abschaffen, dann haben wir wieder Wildwuchs und dann haben wir wieder Widerstand. Und derzeit ist es so, dass sich die Kommunen mit dem Windkraftausbau arrangieren, die regionalen Planungsverbände auf bestem Weg sind und jede zusätzliche Änderung jetzt wieder Unsicherheit brächte.
Die Bürgerinitiative aus Laberweinting moniert freilich, dass auch im Entwurf des Regionalplans stand jetzt, alle 3 um den Ort geplanten Windparks als Windkraftgebiete ausgewiesen werden sollen. Darüber müsse verhandelt werden. Genau für solche Fälle ist Regionalplanung auch da, sagt Thorsten Müller von der Stiftung Umweltenergierecht in Würzburg.
Die Umzingelungswirkung ist etwas, was in der Tat vermieden werden sollte in der Planung und wo die Planung auch drauf achtet im Regelfall. Das ist genau das, dass wir unterschiedliche Interessen in der Raumordnung in Ausgleich bringt. Und dann gehört dazu, dass ein Ort nicht vollständig umschlossen wird.
Spätestens in 2 Jahren müssen auch die langsameren unter Bayerns Regionen Windkraftpläne haben. Die Frist dafür läuft Ende 2027 aus.
Kultur. Vor knapp 11 Monaten startete Chemnitz in sein Kulturhauptstadtjahr. Mit einem fulminanten Fest. Das Jahr geht zu Ende und am Wochenende steht das Finale an, das passend begangen wird. Im Erzgebirge in Oelsnitz wird eine Lichtskulptur des US-amerikanischen Künstlers James Turrell eingeweiht. Und am Samstag beschließt Chemnitz das Kulturhauptstadtjahr mit einer traditionellen Bergparade. Was hat das Jahr 2025 für die Stadt verändert? Und welche Bilanz ziehen die Kulturhauptstadtmacher und die Kulturschaffenden? Grit Krause berichtet.
Blättert man in den Gästebüchern, die in der Hartmann-Fabrik, dem Besucherzentrum der Kulturhauptstadt, ausliegen, wird in den Einträgen noch einmal sehr lebhaft vor Augen geführt, welche positiven Eindrücke die Stadt bei zahlreichen Besucherinnen und Besuchern dieses Jahr hinterlassen hat.
Ohne Kulturhauptstadt wären meine Wege an Chemnitz vorbeigeführt. Die Schönheit auf den 3., 2. und 1. Blick wäre ungesehen geblieben.
Wie Phönix aus der Asche. Was für ein tolles Projekt, was für eine tolle Stadt voller Überraschungen. Danke, Chemnitz.
Dieser Dank geht vor allem an die Chemnitzerinnen und Chemnitzer selbst. Denn sie haben das Programm für 2025 auf die Beine gestellt. Das hat immer wieder auch Stefan Schmidtke, Programmchef der Europäischen Kulturhauptstadt, betont. Durch das Engagement der Menschen in Chemnitz und der Kulturregion habe man so 260 Projekte in diesem Jahr realisieren können.
Was wir gelernt haben, ist, dass die Instrumente der Beteiligung alle gegriffen haben. Und ich denke, das Wesentliche, was die Kulturhauptstadt als Lernprozess mitgenommen hat und was wir weiterführen wollen, sind Beteiligungsprojekte.
Nur einige dieser Projekte seien hier genannt. Etwa die zahlreichen Veranstaltungen in den Garagenhöfen, für die die Besitzerinnen und Besitzer ihre Türen öffneten und so den Blick hinter die Kulissen der Schrauberparadiese freigaben. Oder gemeinsame Pflanzaktionen, bei denen Hunderte von Apfelbäumen in die Erde gebracht wurden und künftig auf reiche Ernte hoffen lassen. Christoph Dietrich, Generalintendant der Städtischen Theater Chemnitz und derjenige, der ursprünglich die Idee zur Bewerbung hatte, wertet das alles als großen Erfolg.
Ich glaube, dass das für viele hier in der Stadt etwas gemacht hat in der Seele, wahrgenommen zu werden und auf Augenhöhe in der europäischen Community gewissermaßen drin zu stecken.
Ähnlich erfolgreich fällt auch die Bilanz in den Museen aus. Zum Beispiel sorgten die Kunstsammlungen Chemnitz mit ihren Ausstellungen für Warteschlangen. Schlangen vor den Museen. Sehr zur Freude von Generaldirektorin Florence Turmes.
Wir haben ja mit European Realities zum Beispiel eine Ausstellung gehabt, die unglaublich resoniert hat. Auf jeden Fall ist das etwas, wo man dran anknüpfen kann. Auch die Munk-Ausstellung mit 84.000 Besuchenden. Und insofern sind das super Zeiten für uns. Wissend natürlich oder nicht wissend, wie es nächstes Jahr weitergeht.
Denn schon jetzt ist klar, dass es aufgrund der Haushaltslage in Chemnitz 2026 zu Kürzungen im Kulturbereich kommen wird. Damit hatte im Kulturhauptstadtjahr bereits die freie Szene ohnehin zu kämpfen, etwa das Kunstfestival Begehungen. Dennoch haben sie es geschafft, mit ihrer Ausstellung, die sich mit prominenten Namen wie Hito Steierl, Olaf Nicolai und Henrike Naumann verband, 53.000 Besucherinnen und Besucher auf das Gelände des ehemaligen Heizkraftwerks Chemnitz Nord zu locken.
Es war total euphorisierend und erstaunlich, dass sich das, was man sich in kühnsten Träumen ausgemalt hat, eigentlich sogar noch ein bisschen übertroffen wurde. Das war schon sehr, sehr schön für uns.
Sagt der künstlerische Leiter Lars Neuenfeld. Und deshalb will man auch in Zukunft groß denken.
Wir denken darüber nach, eine generell hochkarätisch besetzte Ausstellung zu machen. Und wir wissen, wo wir hingehen, wann es ist. Und es ist, hält uns auch schon in gewisser Weise in Atem.
Wenn das Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz jetzt also zu Ende geht, ist das gleichzeitig der Anfang einer nächsten großen Aufgabe, die sich mit dem Titel Europäische Kulturhauptstadt verbindet. Nämlich die Begeisterung, die Ideen und das Engagement aller weiterzutragen.
Es ist 23 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Jutta Hammann. Guten Abend. Beim Einkaufen von Lebensmitteln spielen die Preise weiter eine wichtige Rolle. Das zeigt der Ernährungsreport, den das Bundeslandwirtschaftsministerium vorgestellt hat. Dazu wurden 1000 Menschen in Deutschland befragt. Christina Wilkes, WDR aktuell.
Beim Einkaufen achten 6 von 10 auf den Preis. Vor 10 Jahren war dieser Wert schon mal ähnlich hoch. Danach ging er aber jahrelang runter. Bis Corona. Seitdem gucken im Supermarkt regelmäßig wieder mehr Menschen aufs Geld. Zweites Studienergebnis: Mehr Leute achten drauf, was drin ist im Essen. Zucker, Fett, Salz. Im Vergleich zu 2020 gucken bei allen 3 Zutaten heute mehr Menschen genauer hin. Und Punkt 3. Für fast jeden 2. in Deutschland ist mittlerweile ein Thema, wie viel Fleisch er isst. 46% der Befragten haben gesagt, dass sie ganz bewusste Fleischpausen einlegen oder ganz drauf verzichten.
Die Außenminister von Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien haben die israelische Siedlungspolitik im Westjordanland kritisiert. In einer Erklärung fordern sie die israelische Regierung auf, etwas gegen die zunehmende Gewalt an palästinensischen Zivilisten zu unternehmen. Die Besetzung des Westjordanlandes ist einer der zentralen Streitpunkte im Nahostkonflikt. Nach dem Großbrand in Hongkong ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Sie liegt jetzt bei mindestens 83. Das Feuer war in einem Hochhauskomplex ausgebrochen und hatte sich über Baustellengerüste aus Bambus schnell ausgebreitet. Die Zahl der Opfer könnte noch weiter steigen, denn viele Menschen werden noch vermisst. Als erster europäischer Staat soll Deutschland einen Astronauten zum Mond schicken. Im Rahmen eines Programms der USA, an dem die Europäische Raumfahrtagentur ESA beteiligt ist. Ihren ersten Teilnehmerplatz hat sie heute an Deutschland vergeben. Es geht dabei nicht um eine Landung auf dem Mond, sondern um einen Flug drumherum in den nächsten Jahren. Wann genau, ist offen.
WDR aktuell aus der Region.
In der Gemeinde Erntebrück im Kreis Siegen-Wittgenstein soll im nächsten Jahr ein neuartiges Dorf entstehen, das Kohdorf. Die Planungen sind jetzt konkreter geworden. Sarah Mörchen für WDR aktuell.
Wenn die Anzahl der künftigen Bewohner feststeht, startet der Bau. Ab Sommer nächsten Jahres sollen dann 21 Häuser mit einem Gemeinschafts- und Veranstaltungsbereich rund um das alte Sägewerk in Erntebrück entstehen. Das historische Sägewerk soll dabei eine Art Gemeinschaftsraum für die Bewohner werden, samt Coworking-Space, Café, Küche und genügend Sitzgelegenheiten. Bei dem Projekt geht es darum, die Gemeinschaft zu fördern und eine neue Art des Wohnens und Arbeitens auf dem Land zu ermöglichen. Das Kohdorf in Erntebrück wird das erste seiner Art in NRW sein.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen: in der Nacht bewölkt, leicht regnerisch bei +6 bis -1 Grad. Im Bergland kann es glatt werden. Morgen bleibt es bei vielen Wolken und leichtem Regen, aber es wird deutlich milder. In Lüdenscheid 6, in Neuss 9 und in Unna 10 Grad. Das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und wir beginnen mit einer Gefahreninformation für Köln. In Köln müssen im Stadtteil Grimbergkofen 2 Weltkriegsbomben entschärft werden. Der Gefahrenbereich wird abgesperrt und evakuiert. Während der Entschärfung muss auch die Bahnstrecke Köln-Bonn-Frankfurt gesperrt werden. Die Züge werden umgeleitet. A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Wunstorf-Lute und Hannover-Herrenhausen. 3 Kilometer Stau. Wegen einer Nachtbaustelle ist nur eine Spur frei. Außerdem ist die Ausfahrt Herrenhausen gesperrt. Die A7 Ulm-Würzburg ist zwischen Aalen-Oberkochen und Aalen-Westhausen wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 4.30 Uhr gesperrt. A7 Kassel Richtung Hannover. Die Sperrung zwischen Lutherberg und Dreieck Drammetal wurde aufgehoben. A7 Hannover Richtung Kassel zwischen Dreieck Drammetal und Hedemünden. 4 Kilometer Stau wegen eines Fahrzeugbrands. Die A11 Berlin Richtung Stettin ist zwischen Lanke und Finowfurt wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Die A14 Magdeburg Richtung Halle ist zwischen Schönebeck und Kalbe wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die A38 Göttingen Richtung Halle ist zwischen Leuna und Kreuz-Rippachtal wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Die A671 Wiesbaden-Mainz ist zwischen Hochheim Süd und Gustavsburg in beiden Richtungen wegen Brückenarbeiten bis 4 Uhr gesperrt. Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Fahrt. Kommen Sie sicher an Ihr Ziel.
Die ARD-Infonacht.
Mit Maja Weber aus dem NDR-Infostudio in Hamburg einen schönen guten Abend. Beim Koalitionsausschuss berät derzeit Schwarz-Rot unter anderem über die Rente. Die einen warnen in der SPD davor, dass viele nach einem langen Arbeitsleben in die Altersarmut rutschen könnten. Die anderen fürchten eine hunderte Milliarden schwere Kostenexplosion und einen kompletten Zusammenbruch des Rentensystems. In den ARD-Tagesthemen hat Jessie Wellmer darüber mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Iris Seiram gesprochen. Und ihre erste Frage war, ob bereits eine Lösung beim Thema Rente in Sicht war.
Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber noch ist das Licht hinter mir nicht ganz aus. Aber der erhellende Moment einer Lösung ist auch noch nicht wirklich in Sicht. Und hier sitzen ja ohnehin eigentlich die zusammen, die mit diesem Gesetzesentwurf ja weniger Probleme haben. Und Merz, der hat ja eigentlich relativ unmissverständlich klar gemacht, dass der Text klar und verabredet sei. Also das klingt nicht danach, dass er den nochmal aufmachen wolle. Was wir hören ist, dass der Entwurf schon in der nächsten Woche im Bundestag abgestimmt werden soll und eine Verschiebung schon alleine deswegen nicht in Frage kommen kann, weil Markus Söder ja unbedingt seine Mütterrente durchbekommen will und die steckt ja eben auch in diesem Gesetzespaket noch mit drin. Und die gesamten Vorschläge, die aus der jungen Gruppe kamen, sind die Details nicht so ganz durchbuchstabiert, aber die klingen alle eben so, als müsste man noch mal an diesen Text mit ran. Und das klingt eben aktuell nicht machbar. Also was jetzt halt bleibt, ist das Prinzip Druckbeatmung der Kritiker, dass man vielleicht doch den einen oder anderen noch eingefangen bekommt, dass der mitstimmt und dass man sich dann ja so eine Art gesichtswahrend eine Handvoll Abweichler erlaubt. Aber das ist halt eben eine Operation, die echt ziemlich riskant klingt. Gespräche soll es mit der jungen Gruppe morgen geben, aber wie es weitergeht, völlig unklar, weil ihr hattet es auch gesagt, es geht ja um was.
Genau, und da bekommt Fraktionschef Jens Spahn ja nochmal eine besondere Aufgabe dann möglicherweise morgen. Ein weiteres Streitthema, absolut, das Verbrenner aus, Iris, 2035, da hat der Kanzler eine ganz klare gemeinsame Linie angekündigt. Wird es die heute Nacht geben?
Du sagst, es ist ein weiteres Streitthema, das Verbrenner aus, also die, wo sich Union und SPD nicht ganz auf einer Linie sind. Aber da zeichnet sich zumindest ein bisschen Kompromissbereitschaft ab. Und Bundeskanzler Friedrich Merz hat eigentlich ja gesagt, dass er da heute eine Position möchte, die er dann eben auch an die EU-Kommission spiegeln will. Mal sehen, ob das gelingt.
Soweit unsere Hauptstadtkorrespondentin Iris Seiram im Gespräch mit Tagesthemenmoderatorin Jessie Wellmer. Gestern Generaldebatte im Bundestag, heute Abend der Koalitionsausschuss. Wie steht sie eigentlich da, die schwarz-rote Koalition? Verfolgt sie den Kurs, den sie sich mal vorgenommen hat? Und wie nimmt man das wahr in den Regionen? Wie sieht man auf Bundeskanzler Friedrich Merz? Seine Umfragewerte dürften ihm ja nicht gefallen. Was man an der CDU-Basis in Schleswig-Holstein zum Vorgehen des Kanzlers sagt, hat Anne Passow erfahren. Sie war bei einem CDU-Mitgliedertreffen dabei.
Hi. Hi, grüß dich. Viele herzliche Umarmungen, ein gemeinsamer Kaffee am Stehtisch, ein Schnack mit alten Weggefährten. Wenn die Partei zusammenkommt, wie vor einigen Tagen in Neumünster, dann ist das auch immer wie ein großes Familientreffen. Man redet über die Kinder, über die Anträge, die an diesem Tag abgestimmt werden und auch über den Kanzler und seine Äußerungen zum Stadtbild. Die passen nicht wirklich zum Norden, findet Joachim Wagner, Kommunalpolitiker aus dem Kreis Stormarn.
Ich kenne in Schleswig-Holstein keine Stadt, wo ich diese Kommentare machen würde. Und ich weiß aber auch, dass es Stadtbilder gibt, die diese Kommentierung von Herrn Merz durchaus verdienen.
Ein paar Meter weiter unterhält sich Michael Meschede aus Hennstedt-Ulzburg mit einem Parteikollegen. Er ist Kommunalpolitiker im Kreisverband Segeberg und fordert von der Bundesregierung, jetzt endlich Probleme zu lösen.
Es bewegt sich zu wenig und es wird zu viel diskutiert und man muss jetzt mal die Reformen anpacken, die im Koalitionsvertrag enthalten sind.
Stattdessen kommen von Merz regelmäßig Äußerungen, die durch die Medien gehen. Ist das noch der Kanzler der CDU-Basis?
Ja, natürlich ist das noch unser Kanzler. Also ich war immer Merz-Fan, aber er hat durch seine pointierten Äußerungen, die vielleicht manchmal nicht ganz glücklich sind, aber er hat eine Debatte angestoßen.
Nicht ganz glücklich mit der Kommunikation ist auch Carola Blunk, CDU-Politikerin aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde.
Ich finde auch so, es war unglücklich formuliert, aber in der Sache finde ich schon. Also es darf nicht verboten sein, darüber trotzdem auch zu sprechen.
Denn Integrationsprobleme nicht anzusprechen sei gefährlich.
sagt Björn Rüther vom Kreisverband Plön.
Ich als Norddeutscher und Hanseat schätze aber die Ehrlichkeit immer und die klare Aussprache und daher finde ich das nur richtig.
Ein paar Tische weiter steht herrlich Marie Totzen-Rehse aus dem Kreis Ostholstein und unterhält sich mit einem Mitstreiter. Auch sie glaubt, dass der Kanzler eine wichtige Debatte angestoßen hat.
Ich finde seine Äußerungen zum Thema Stadtbild sehr mutig und sehr richtig. Und das hat sich dann ja auch gezeigt, dass also in der Bevölkerung es eine hohe Zustimmung dafür gibt, weil er genau den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Es führt dazu, dass dieses Thema jetzt endlich mal wirklich intensiv diskutiert wird und auch nachdrücklich an Lösungen gearbeitet wird.
Ihre Parteikollegin Ute Borwig-Detlefs, Präsidentin des Kreises Dithmarschen, ruft zur Gelassenheit auf.
Ich ganz persönlich finde, dass um solche Äußerungen einfach ein bisschen viel Wind gemacht wird und dass wir uns mehr darauf konzentrieren sollten, tatsächlich Politik zu machen. Jeder sich vielleicht ein bisschen Mühe geben sollte, nicht alles zu kommentieren, was gerade irgendjemand anders gesagt hat.
Die CDU-Basis in Schleswig-Holstein. Sie scheint im Großen und Ganzen hinter ihrem Kanzler zu stehen.
Anne Passow berichtete aus einem CDU-Mitgliedertreffen in Schleswig-Holstein. Der Starfußballer Toni Kroos ist nicht nur Weltmeister. Seit dem heutigen Donnerstag ist er auch Träger des Bundesverdienstkreuzes. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nutzte seinen Staatsbesuch in Spanien, um das Stadion von Real Madrid zu besichtigen und dort den früheren Real-Star aus Deutschland auszuzeichnen. Benjamin Großkopf war dabei.
Deutsch gilt als komplizierte Sprache, aber wie wird das sehr deutsche Wort Bundesverdienstkreuz eigentlich auf Spanisch übersetzt?
Ahora recibe la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. Toni Kroos.
Toni Kroos bekommt dieses Bundesverdienstkreuz von einem Staatsgast, der jetzt das Wort hat.
Tiene la palabra el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.
Toni Kroos setzt schon die Übersetzung auf.
Kroos braucht keinen Dolmetscher. Er verbindet, das sagt Steinmeier, Deutschland und Spanien vorbildlich. Als Weltmeister 2014 schrieb Kroos deutsche Fußballgeschichte. Mit Real Madrid holte er nationale und europäische Titel in Serie. Hier im imposanten Santiago Bernabéu-Stadion.
Ich freue mich deshalb sehr, dass wir heute gerade hier zusammengekommen sind, um eine deutsch-spanische Fußballlegende zu ehren. Eine Legende, die im Bernabéu zu Hause ist und sich wie nur wenige andere um die Freundschaft zwischen Deutschland und Spanien verdient gemacht hat.
Einer der erfolgreichsten deutschen Sportler aller Zeiten eben, der schon während seiner aktiven Zeit eine Stiftung gründete, die schwerkranken Kindern hilft.
So wie Sie da unten auf dem Rasen Verantwortung für Ihre Mannschaft übernommen haben, so übernehmen Sie heute Verantwortung für andere Menschen, für ein gutes Miteinander in der Gesellschaft und für die Freundschaft zwischen Deutschland und Spanien.
Bei Kroos, schwarzer Anzug, schwarze Krawatte, kann man erkennen, dass er sich auf dem Platz wohler gefühlt hat als bei diesem Quasi-Staatsakt. Der 35-Jährige bedankt sich, spricht wenig über Fußball, sondern eher über das, was Steinmeier gesellschaftliche Verantwortung nennt.
Wo ich genau wusste natürlich, dass meine Welt als Fußballer keine normale ist, dass das irgendwie eine Parallelwelt ist, was sich andere Leute gar nicht vorstellen können.
Dieses Wissen verbindet Kroos mit einem Appell.
Dass es, glaube ich, extrem wichtig ist, dass die Möglichkeit haben, und die hat ein jeder Fußballer, auch zu helfen, da wo es nötig ist und wo es nicht ganz so gut läuft.
Ein Bericht von Benjamin Großkopf zum Bundesverdienstkreuz, das Toni Kroos, der Fußballer, erhalten hat.
Ich bin Verena Kapell und Sie hören mich in der Innenwelt, dem Psychologie-Podcast von WDR 5. Unsere Psyche hat einen enormen Einfluss auf unser Leben. Wie können wir uns und andere besser verstehen? Ich spreche mit Psychiatern, Psychologen und Betroffenen über ihr Erleben und die Therapien. Wir bieten mögliche Lösungen für Patientinnen und Patienten, aber auch für Angehörige und Freunde. WDR 5 Innenwelt, der Psychologie-Podcast. Sie können ihn in der ARD-Audiothek oder auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform hören.
Die Zeit ist es gleich 23.15 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
In Washington sind am Mittwochmittag Schüsse gefallen, nicht weit weg vom Weißen Haus. Washingtons Bürgermeisterin Bowser hatte auf einer Pressekonferenz von einer gezielten Attacke gesprochen. Und der Präsident Donald Trump spricht von einem Akt des Terrors. Der Angreifer schoss auf einen Soldaten und eine Soldatin. Giselle Uka mit den Details zu dem Vorfall.
Kollegen, die die Schüsse gehört hatten, griffen sofort ein und konnten den bewaffneten Mann überwältigen. Augenzeugen, die das Attentat nur zwei Blocks vom Weißen Haus entfernt miterleben mussten, berichten bei CNN.
We saw one National Guardsman,
Wir haben gesehen, wie ein Nationalgardist auf einer Trage herausgerollt wurde. Ein Gerät hat dabei seine Herz-Lungen-Wiederbelebung unterstützt und sein Gesicht war voller Blut. Nach Operationen befinden sich die beiden Soldaten der Nationalgarde weiterhin in kritischem Zustand. Nach Polizeiangaben griff der Bewaffnete seine Opfer aus dem Hinterhalt an. Bei einem Schusswechsel wurde er selbst angeschossen. Der Täter ist ein 29-jähriger Afghane. Sein Motiv ist noch nichts bekannt. Bis 2021 hatte er in seiner Heimat mit dem US-Militär zusammengearbeitet, aber auch mit anderen verbündeten Streitkräften, wie FBI-Direktor Kash Patel mitteilt. Es gibt nun die Bestätigung dafür, dass der Verdächtige in Afghanistan Beziehungen zu verbündeten Streitkräften unterhielt. Wir untersuchen diesen Aspekt ebenfalls umfassend, einschließlich aller bekannten Partner, die sich entweder im Ausland oder hier in den USA befinden.
Or here in the United States of America.
Nach dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan konnte der 29-jährige Afghane als ehemalige Ortskraft der Amerikaner einen Asylantrag für die USA stellen. Im April 2025 wurde dieser bewilligt. US-Präsident Donald Trump sieht genau da das Problem. Er will nun jeden einzelnen Afghanen, der seitdem eingereist ist, erneut überprüfen lassen. Behörden zufolge sollen das mehr als 75.000 sein.
We're not going to put up with
Wir werden solche Angriffe auf Recht und Ordnung durch Menschen, die sich gar nicht in unserem Land aufhalten sollten, nicht hinnehmen. Wenn sie unser Land nicht lieben können, wollen wir sie nicht. Trump nutzt das Attentat in der US-Hauptstadt auch, um die Demokraten anzugreifen. Immer wieder betont er, dass es sein Vorgänger Joe Biden war, der die vielen ehemaligen afghanischen Ortskräfte in die Vereinigten Staaten gelassen habe. Außerdem beschuldigt Trump, genau wie seine Justizministerin Pam Bondi, demokratische und progressive Abgeordnete und Journalisten. Sie sollen durch Kritik am umstrittenen Einsatz der Nationalgarde zu dieser Gewalttat beigetragen haben. Sie sollten unsere Ordnungskräfte lieber loben. Und wir werden uns alles angucken, was sie gesagt haben und ob sie zu dieser Gewalt ermutigt haben. Es ist traurig, was aus unserem Land geworden ist mit diesen progressiven linken Idioten. Bei Fox News spricht Pam Bondi, wie auch schon Präsident Trump, von einem terroristischen Akt. Sollten die beiden Nationalgardisten nicht überleben, strebe sie die Todesstrafe für den Täter an.
Giselle Uka berichtete aus den USA. In der kommenden Woche reist der US-Sondergesandte Witkoff nach Russland, um dort über einen Frieden in der Ukraine zu verhandeln. Trotz des Wirbels um seine umstrittenen Telefonate mit der russischen Seite. Die Sorge ist groß, dass es erneut Absprachen über die Köpfe der Ukrainer hinweg und ohne Europa geben könnte. Die Bundesregierung versucht zu beruhigen. Die Frage aber ist, was Deutschland, was die europäischen Verbündeten tun können, um nicht nur auf das Prinzip Hoffnung setzen zu müssen. Christina Nagel mit Details.
Die Erleichterung darüber, dass der 28-Punkte-Plan in seiner Ursprungsvariante samt Deadline vom Tisch ist, ist in Berlin immer noch mit Händen zu greifen. Das sei ein sehr großer Erfolg des Bundeskanzlers, sagt der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Adis Achmetowitsch.
Wer sehr schnell, sehr zügig in Fassung und Klarheit der europäischen Interessen zusammengetragen hat, die am Ende in Genf und in vielen anderen Gesprächsformaten auch durchgesetzt hat.
Dass Friedrich Merz gemeinsam mit dem britischen Premier Starmer und dem französischen Präsidenten Macron zu einer Art Sprecher der Europäer geworden ist, dürfte verschiedene Gründe haben. Zum einen ergreift er schnell die Initiative und nutzt etablierte Formate, um zu Absprachen zu kommen. Zum anderen hat er gute Kontakte, auch zum US-Präsidenten. Dass der Kanzler Trump nach Bekanntwerden des Plans ans Telefon bekommen hat und der Außenminister den US-Sondergesandten Witkoff gilt als extrem wichtig. Für Johann Wadephul ist klar:
Wir werden gehört, wir sind dabei. Wir spielen dort eine Rolle.
Als Troubleshooter, als diejenigen, die im letzten Moment Deals zulasten der Ukraine und Europa verhindern, hat sich die deutsche Seite durchaus bewährt. Die Frage allerdings ist, wie nachhaltig das Ganze ist. Es ist offen, inwieweit das, was in Genf verhandelt wurde, sich widerspiegelt in weiteren Verhandlungen, die die USA direkt mit Russland führen. Norbert Röttgen von der CDU gehört zu den wenigen deutschen Außenpolitikern, die öffentlich aussprechen, was viele fürchten. Dass es, so formuliert er es im Deutschlandfunk, US-Verhandler Witkoff und der Trump-Familie am Ende weniger um die Ukraine geht, als vielmehr um gute Geschäfte mit Russland.
Das heißt, Geld zu machen, nicht für ein Land, sondern für einzelne Personen, ist aus meiner Sicht das einzeln wichtigste Motiv, das hinter dieser Politik steht.
Wäre es also an der Zeit, dass die Europäer selbst versuchen, mit einem eigenen Plan in Verhandlungen einzusteigen, das Gespräch mit Russland über eigene Kanäle zu suchen, als Anwalt der Ukraine? Zum jetzigen Zeitpunkt wäre das aus Sicht von Außenminister Wadephul zu früh.
Wenn Russland bereit ist, mit der Ukraine auf Augenhöhe Verhandlungen zu führen, dann werden wir sicherlich auch jederzeit bereit sein, Gespräche zu führen. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass Herr Putin endlich an den Verhandlungstisch kommt, und da hat ihn noch niemand erblickt.
Um ihn an den Tisch zu zwingen, setzt der Kanzler weiter auf das Prinzip Druck machen. Mit Sanktionen, aber auch mit Hilfe der sogenannten Frozen Assets, der in Belgien eingefrorenen Gelder, die der russische Staat dort angelegt hat. Einige europäische Staaten, darunter Deutschland, würden das Geld gern nutzen, um damit einen Kredit für die Ukraine abzusichern. Ein Schritt, der rechtlich und politisch umstritten ist, weshalb sich die Entscheidung hinzieht. Das gilt auch für die Entscheidungen darüber, wie Sicherheitsgarantien für die Ukraine aussehen könnten.
Dafür ist es zum jetzigen Zeitpunkt zu früh,
betont der Kanzler. Ohne konkrete europäische Friedensinitiative aber bleibt es bei der altbekannten Linie. Deutschland unterstützt die Ukraine weiter mit Geld und überlässt das Verhandeln den Amerikanern, in der Hoffnung, dass ukrainische und europäische Interessen am Ende nicht unter den Tisch fallen.
Pfeffenhausen liegt in Bayern, genauer gesagt im niederbayerischen Landkreis Landshut. Die Marktgemeinde hat gut 5.400 Einwohner und wäre ein Dorf wie viele andere, gäbe es nicht den Billardverein. Dessen Mitglieder spielen schon seit Jahren in allen Top-Ligen des Landes mit. Aus Pfeffenhausen kommen so einige deutsche Meisterinnen und Meister. Der Billardclub 73 Pfeffenhausen hat rund 200 Mitglieder und die Tische, gleich neben dem Tresen des Wirtshauses, sind ein echter Treffpunkt der Gemeinde. Nico Angersdorfer vom Bayerischen Rundfunk war im Vereinsheim von Pfeffenhausen dabei.
BC73 Billardclub Pfeffenhausen. So steht's am Leuchtschild vor dem Vereinslokal. Die Neonröhre summt. Vor der Eingangstür im ersten Stock stehen ein paar Raucher. Im Inneren läuft schon das Jugendtraining. Auf 3 von 4 Billardtischen wird geübt. Das sogenannte 14-1-Spiel erklärt uns Alexa.
Wir spielen jetzt 14-1. Da muss man Kugeln einspielen, einfach ist egal welche. Und eine muss am Ende dann liegen bleiben.
Währenddessen füllt sich das Vereinslokal. Klar, die Tür steht hier jedem offen. Das Zuhause des Billardclubs ist nämlich gleichzeitig Wirtshaus. Und es hat einen ganz besonderen Charme. Neben unzähligen Pokalen hängen von der Decke noch die Disco-Kugeln der letzten Faschingsparty, bereit für die nächste. Trainer Gerhard Butz gibt Ratschläge an seine Jugendgruppe. Jetzt am Zug ist seine Tochter Josefa.
Ja, also liegt jetzt nicht ganz so gut. Ja, mal schauen, was passiert.
Tipp war, den Ball jetzt mit Stopp zum Spulen, ja, oder? Ganz leicht. Ja, mit links, ganz locker drauf. Kurz da antipsen. Jawohl.
Ich hab einen Treffer, das ist jetzt bei dem Boy, finde ich das schon recht toll.
Drin ist drin, oder?
Ja.
Gleich neben dem Billardtisch beginnt der Tresen. Es ist ein Treffpunkt für viele im Dorf und der ist auf gut bayerisch gesagt ziemlich gemütlich. Das lockt schon die ganz Jungen an den Billardtisch.
Dass sie mal Freunde sind und mit meinem Bruder auch was macht zusammen und das einfach Spaß macht.
Also ich komme beim Billard einfach runter, weil ich da keine anderen Gedanken habe vom Alltag und so.
Und es gibt halt immer wieder verschiedene Situationen beim Billard, das ist nicht immer dasselbe. Man braucht da Genauigkeit und konnte einfach nur halt draufhauen.
Doch bei aller Genauigkeit und Ehrgeiz, der Billardclub will mehr sein als eine Talentschmiede. Er ist für viele ein Stück Heimat und soll das auch bleiben.
Das merkt man jetzt, die Kinder, die haben Spaß miteinander. Im Training ist es immer schwierig, man muss da schon ein bisschen anziehen manchmal, aber der Spaß darf nicht verloren gehen, weil sonst sind sie irgendwann weg.
Nico Ankersdorfer berichtete aus dem niederbayerischen Pfäffenhausen und vom dortigen erfolgreichen Billardclub.
Sport.
Mit Irina Gneb und der Fußball-Europa League. Dort hat der VfB Stuttgart einen deutlichen Auswärtssieg gefeiert. Der Bundesligist setzte sich in den Niederlanden bei den Go-Ahead Eagles Deventer mit 4:0 durch. Stefan Sander berichtet.
Es war ein verdienter Sieg des VfB Stuttgart gegen die Go-Ahead Eagles. Bereits in der 20. Minute traf Leveling für den VfB. In der 35. schnürte er den Doppelpack. Stuttgart von Anfang an bissig, von Anfang an vorne im Pressing. Mit dem 2:0 ging es aus Stuttgarter Sicht dann auch in die Pause. Im zweiten Durchgang der VfB anfangs ein wenig passiv, dann aber Elchanous nach schöner Vorarbeit von Undav mit dem 3:0 in der 59. Spielminute. Buanani dann in der 90. plus 3 sogar noch mit dem 4:0. Der VfB mit einem wichtigen Sieg im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale in der Europa League.
Freiburg musste sich derweil in Tschechien bei Viktoria Pilsen mit einem Punkt begnügen. Der SC machte dennoch einen Schritt Richtung Achtelfinale. Er ist in der Europa League noch ungeschlagen und mit 11 Punkten in der Spitzengruppe. Eine Liga drunter ist die Mainzer Siegesserie in der Conference League gerissen. Der FSV verlor in Krajnova in Rumänien mit 0:1. Mainz hatte zuvor alle drei Spiele gewonnen. Und damit schon einmal der Blick voraus. Die deutschen Fußballerinnen wollen sich morgen Abend im Final-Hinspiel der Nations League in Kaiserslautern eine gute Ausgangsposition verschaffen. Das DFB-Team kämpft gegen Weltmeister Spanien um den Titel. Ann-Kathrin Rose berichtet.
Es kribbelt bei den deutschen Fußballerinnen vor dem Nations League-Hinspiel gegen die Spanierinnen. Das Ziel ist klar. Und Janina Minge ist es auch.
Wir wollen das Spiel gewinnen, das wollen wir anders machen.
Anders als beim letzten Aufeinandertreffen im Sommer bei der EM. Vizekapitänin Minge weiß aber auch um die enorme Qualität der Spanierinnen.
Natürlich hauptsächlich in ihrer Offensive. Nichtsdestotrotz ist uns auch bewusst, dass wir auch in der Lage sind, den Spanierinnen weh zu tun.
Eine besondere Rolle sollen dabei auch die Fans in Kaiserslautern spielen.
Betzenberg ist, glaube ich, für uns alle was ganz, ganz Besonderes. Von daher glaube ich, dass das Stadion brennen wird und dass es uns auch auf jeden Fall noch mal ein paar Prozent rauskitzeln wird.
Ob dabei auch Ann-Kathrin Berger helfen kann, hat Bundestrainer Christian Wück noch nicht entschieden. Die Torhüterin, die in den USA spielt, war nach einem gecancelten Flug erst am Mittwoch zum Team gestoßen.
Das müssen wir natürlich schon ein bisschen berücksichtigen. Das war eine strapaziöse Reise.
Kribbeln aber dürfte es auch bei Berger. Vor dem ersten von zwei Finalspielen in der Nations League.
Das entscheidende Rückspiel findet am Dienstag in Madrid statt. Wir kommen zum Handball. 9. Sieg im 9. Spiel für die Füchse Berlin in der Champions League Gruppenphase. Der deutsche Meister gewann gegen den ungarischen Rekordmeister Westbrem mit 38:34. Damit stehen die Berliner kurz vor dem vorzeitigen direkten Einzug in das Viertelfinale. Sehr zur Freude von Manager Bob Hanning.
Für uns natürlich die Riesenmöglichkeit, mit diesem Ergebnis auch im neuen Jahr etwas mit Kräften haushalten zu können, Spielanteile verteilen zu können und von oben heraus zuzugucken, wie die anderen sich die Punkte abnehmen.
Und damit noch der Blick in die Handball-Bundesliga. Dort geht die Talfahrt der HSG Wetzlar weiter. Im Heimspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen gab es eine deutliche 23:30 Niederlage. Es war die bereits 7. in Folge für die Hessen, die tief im Tabellenkeller festhängen.
Deutlich erfolgreicher lief der Auftakt von Schwerins Volleyballerin in der Champions League Gruppenphase. Der deutsche Meister setzte sich in eigener Halle gegen den französischen Meister aus Paris durch. Das Team von Trainer Felix Koslowski gewann mit 3:1.
3 Punkte im Auftaktspiel sind natürlich super wichtig. Wir wissen, wir haben noch schwere Auswärtsaufgaben vor uns und unter den Voraussetzungen auch, muss ich sagen, haben wir heute wahrscheinlich unser bis dato bestes Spiel der Saison gemacht. Bin ich natürlich super happy.
Schon in der kommenden Woche müssen die Schwerinerinnen in der Königsklasse auswärts im bulgarischen Plovdiv antreten.
Das war der Sport mit Irina Gneb und hier geht es weiter mit den Nachrichten. Und danach sprechen wir über private Vorsorge bei den Renten und die erste Auslandsreise des neu gewählten Papstes Leo.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 23.30 Uhr mit Ronald Lessig. Der Koalitionsausschuss ist am Abend im Kanzleramt zusammengekommen. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben viele strittige Punkte zu bearbeiten, vor allem das Thema Rente, bei dem sich die junge Gruppe in der Unionsfraktion gegen den Koalitionsvertrag stellt. Aus Berlin Uwe Berndt mit Einzelheiten.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja eine Rentenkommission, die jetzt eingesetzt werden soll, die innerhalb eines halben Jahres die große Lösung bringen soll. Und eine mögliche Kompromisslinie ist, dass man den Auftrag dieser Rentenkommission präziser formuliert, sodass sich auch die jungen Abgeordneten gezielt wiederfinden. Oder was auch Spekulation ist, ob man vielleicht den vorschlagen könnte, dass man beim Renteneintrittsalter langsame Schritte nach vorne macht und dieses Renteneintrittsalter dann schrittweise ganz langsam tatsächlich verschiebt. Das könnten die Jungen dann auch als Erfolg verkaufen, wenn es denn so käme.
Die italienischen Behörden haben den mutmaßlichen Anführer der Nord Stream Sabotagegruppe an Deutschland ausgeliefert. Wie die Bundesanwaltschaft bestätigte, wurde der Ukrainer nach Karlsruhe gebracht. Aus Schwerin Frank Bräuner.
Serhi K. gilt für die deutschen Behörden als der Drahtzieher hinter den Anschlägen auf die Ostsee-Pipelines im September 2022. Der 49-jährige Ukrainer soll morgen dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden. Der wird dann voraussichtlich den Haftbefehl ausstellen. Serhi K. wird unter anderem verfassungswidrige Sabotage vorgeworfen. Der Strafprozess könnte dann in Hamburg stattfinden, weil das Hanseatische Oberlandesgericht bei Staatsschutzsachen auch für Mecklenburg-Vorpommern zuständig ist.
Russland hat nach eigenen Angaben eine neue Fassung des sogenannten Friedensplans für die Ukraine erhalten. Präsident Putin erklärte, die Vorschläge könnten die Basis für künftige Abkommen zur Beendigung des Konfliktes sein. Die USA hätten Russlands Position berücksichtigt. Es müssten aber noch einige Punkte besprochen werden. Gleichzeitig sagte Putin, es gebe noch keine endgültige Version des Plans. Auch der Getränkehersteller Fritz Cola verlässt den Lobbyverband die Familienunternehmer. Grund dafür sei die Öffnung des Verbandes für Gespräche mit der AfD, teilte das Hamburger Unternehmen mit. Grundlage für wirtschaftliches und gesellschaftliches Handeln sei eine offene demokratische Gesellschaft. Der eingetragene Verein, die Familienunternehmer, hatte vor einigen Wochen in Berlin erstmals auch AfD-Vertreter zu einem parlamentarischen Abend eingeladen. Daraufhin hatten mehrere Unternehmen ihre Mitgliedschaft gekündigt, darunter die Drogeriemarktkette Rossmann und der Hausgerätehersteller Vorwerk. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht etwas Regen, zum Teil glatt, im Südosten gebietsweise Nebel, +7 Grad an der Nordsee und bis -12 Grad in Alpennähe. Morgen zeitweise Sprühregen, teils Glätte, im Südosten trocken bei 0 bis 10 Grad, am Samstag häufig trocken bei 1 bis 10 Grad, am Sonntag gebietsweise Regen, im Osten trocken, ebenfalls 1 bis 10 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und wir beginnen mit einer Gefahreninformation für Köln. In Köln müssen im Stadtteil Gremberghofen 2 Weltkriegsbomben entschärft werden. Der Gefahrenbereich wird abgesperrt und evakuiert. Während der Entschärfung muss auch die Bahnstrecke Köln-Bonn-Frankfurt gesperrt werden. Die Züge werden umgeleitet. A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Wunstorf-Luhe und Hannover-Herrenhausen 3 Kilometer Stau. Wegen einer Nachtbaustelle ist nur eine Spur frei. Außerdem ist die Ausfahrt Herrenhausen gesperrt. Die A7 Ulm-Würzburg ist zwischen Aalen-Oberkochen und Aalen-Westhausen wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 4.30 Uhr gesperrt. A7 Hannover Richtung Kassel, zwischen Dreieck Drammetal und Hedemünden 4 Kilometer Stau. Die A11 Berlin Richtung Stettin ist zwischen Lanke und Finowfurt wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Die A14 Magdeburg Richtung Halle ist zwischen Schönebeck und Kalbe wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die A38 Göttingen Richtung Halle ist zwischen Leuna und Kreuz-Rippachtal wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Und die letzte Meldung für den Augenblick. Die A671 Wiesbaden-Mainz ist zwischen Hochheim Süd und Gustavsburg in beiden Richtungen wegen Brückenarbeiten bis 4 Uhr gesperrt. Kommen Sie gut durch den Verkehr, wo auch immer Sie gerade unterwegs sind.
Die ARD-Infonacht.
Mit Maja Weber, schön, dass Sie zuhören. Herzlich willkommen. Es ist seine erste Reise seit der Papstwahl und sie hat Papst Leo in die Türkei nach Iznik geführt. Der Anlass ist ein Jubiläum und was für eins, 1700 Jahre Konzil von Nikäa. So hieß das heutige Iznik damals, als der erste Fixpunkt der Ökumene im Christentum beschlossen wurde. In der Türkei sind Christen in der Minderheit, aber es ist auch ein Land, das zu den wichtigsten Regionen des frühen Christentums zählt. Uwe Lüb über den Papstbesuch in der Türkei, wo Leo in Ankara von Präsident Recep Tayyip Erdogan mit militärischen Ehren empfangen wurde.
Es gilt als Ritual jedes Staatsgastes, auch für Papst Leo als Oberhaupt des Vatikanstaates, das Gedenken Atatürks, des Gründers der Republik Türkei. Anschließend empfängt der Präsident der Türkei Recep Tayyip Erdogan Leo XIV. Mit Begleitkavallerie für den päpstlichen Wagen und militärischen Ehren. Der Papst grüßt das Militär, das sich bedankt.
Merhaba Asker.
Nach einem vertraulichen Gespräch mit Erdogan wendet sich Papst Leo erstmals auf seiner Reise an die Öffentlichkeit. Er betont die geopolitische Bedeutung der Türkei und wirbt für eine Gesellschaft, in der alle Religionen Platz haben. Christen in der Türkei wollten zur Einheit des Landes beitragen. Sie fühlten sich als Teil der Türkei.
I willingly assure you that Christians desire to contribute positively to the unity of your country. They are and feel part of Turkish Identity.
Leo XIV. Lobt die große Bedeutung der Familie in der türkischen Gesellschaft. Menschen würden weder durch Individualismus glücklicher, noch indem sie die Ehe verachteten oder sich der Offenheit für das Leben verschlössen.
People do not obtain greater opportunities or happiness from an individualistic culture, nor by showing contempt for marriage or shunning openness to life.
In der Familie komme auch der Beitrag der Frau besonders zum Ausdruck. Papst Leo mahnt jedoch, in einer so religiösen Gesellschaft wie der türkischen, die Würde und Freiheit aller zu achten, von Männern und Frauen, In- und Ausländern, Armen und Reichen.
It is essential to honor the dignity and freedom of all God's children, both men and women, fellow nationals and foreigners, poor and rich. We are all children of God.
Erdogan hebt Gemeinsamkeiten bezüglich der Stellung der Familie hervor. Sie zu schützen sei Voraussetzung für den Schutz aller. Ich verfolge mit großer Freude die eindringlichen Botschaften des Papstes zum Schutz der Familie angesichts der zunehmenden Bedrohungen. Wir alle wissen das sehr gut. Gott hat den Menschen aus einem Mann und einer Frau erschaffen. Anders als der Papst thematisiert Erdogan den Krieg im Nahen Osten und erhebt klare politische Forderungen. Nur eine Zwei-Staaten-Lösung könne den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern dauerhaft lösen. Die Palästinenserfrage ist das Herzstück für einen dauerhaften Frieden in unserer Region. Diese Wahrheit erleben wir seit mehr als 2 Jahren durch andauernde Angriffe, bei denen mehr als 70.000 Bewohner des Gazastreifens, zumeist Kinder und Frauen, massakriert wurden. Papst Leo wird am Sonntag im Libanon erwartet. Womöglich äußert er sich dort zur Lage im Nahen Osten. Von seiner Reise, so Leo XIV. Auf dem Flug in die Türkei, solle eine Botschaft des Friedens ausgehen. Zuvor will er in der Türkei die Ökumene stärken, vor allem mit der orthodoxen Kirche. An Tag 2 seiner Reise wird er mit dem Oberhaupt der Orthodoxen, Bartholomäus I., den 1700. Jahrestag des Ersten Konzils in Nikäa feiern, dem heutigen türkischen Isnik.
Wirtschaft.
Während die Politik über die richtige Form der Rente diskutiert und eine echte Reform manchen zufolge scheut, sorgen immer mehr Menschen in Deutschland privat vor. Einige tun das auch am Kapitalmarkt. Sie sind allerdings nach wie vor in der Minderheit. Erstaunlich, denn eine Studie des Vermögensverwalters BlackRock ergibt, dass die große Mehrheit in Deutschland gar nicht glaubt, dass das Ersparte fürs Alter reicht. Wie schätzen die Deutschen ihre Altersvorsorge ein? Bianca von der Au berichtet.
Alter, was kommt da auf uns zu? Unter dieser flapsig formulierten Überschrift hat der Vermögensverwalter BlackRock über 2000 Erwerbstätige in Deutschland nach ihrer Altersvorsorgesituation befragt. Das Ergebnis sei alarmierend, sagt BlackRock-Deutschland-Chef Dirk Schmitz.
Über 80% der Deutschen glauben nicht, dass die staatlich zugesagte Rente auch wirklich so gezahlt wird. Nur ein Drittel der Deutschen fühlen sich gut vorbereitet für den Ruhestand. Das zeigt, dass eine enorme Unsicherheit vorhanden ist und dass wir wirklich unsere Alterssysteme reformieren müssen.
Das umlagefinanzierte Rentensystem komme an seine Grenzen, so Schmitz. Schon jetzt zahlt der Staat jährlich rund 100 Milliarden Euro aus Steuermitteln in die Rentenkasse ein.
Und diese Defizite werden über die Zeit ansteigen. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen natürlich den demografischen Wandel. Pro Rentner gibt es immer weniger Erwerbstätige, die für die Rente dieses Rentners aufkommen. Und zum Zweiten verbringen die Leute viel mehr Jahre im Ruhestand. Gegenüber vor einigen Jahrzehnten, wo man ungefähr 10 Jahre in Rente war, ist man heutzutage knapp 20 Jahre in Rente.
Aus Sicht des BlackRock-Managers muss Deutschland umstellen auf ein kapitalstockfinanziertes System. Als Teil der Finanzbranche hat der Vermögensverwalter daran auch handfeste wirtschaftliche Interessen. Doch auch immer mehr Menschen in Deutschland sehen die Notwendigkeit, am Kapitalmarkt fürs Alter vorzusorgen. Christian Verhoel von der Investmentplattform Scalable Capital sieht ein Umdenken, gerade bei jüngeren Menschen.
Und der Durchschnitt wird sich nach unten weiter verschieben, denn seit einigen Wochen haben wir jetzt auch die Kinderkonten. Das heißt also quasi mit der Geburt, sobald die Geburtsurkunde da ist, Konto eröffnen und dann können die Eltern gleich loslegen mit dem Sparen fürs Kind.
Während die Politik noch über die sogenannte Frühstartrente diskutiert, schaffen Depotanbieter schon Fakten. Es lohne sich nicht, auf den Staat zu warten, bis irgendwann mal eine Förderung für den Vermögensaufbau komme, so Christian Verhoel. Dennoch würde sich der Kapitalmarktkenner deutlich mehr staatliche Anreize wünschen.
Wir brauchen vom Staat ein klares Signal. Sparen am Kapitalmarkt ist eine gute Sache. Und da kann man sich orientieren am Vorbild in den USA oder auch in Skandinavien, wo es eben ein steuerbegünstigtes Altersvorsorgedepot gibt, wo man bis zu bestimmten Grenzen die Gewinne eben nicht versteuern muss, sondern den Zinseszinseffekt immer wieder jedes Jahr brutto für netto hat.
Mehr Reformen wünschen sich auch die von BlackRock befragten Erwerbstätigen mit Blick auf die Rente. Nur 19% der Befragten sind zuversichtlich, dass ihr Erspartes für den Ruhestand reicht.
Wasserbüffel gibt es in Indien, Nepal, Thailand und in Mecklenburg-Vorpommern. Hauptsache Feuchtgebiet, könnte man sagen. Warum also auch nicht? Am Bodensee, am Niederrhein und im Spreewald werden sie gehalten. Wasserbüffel sind eine genügsame und robuste Rinderrasse, beliebt in Landwirtschaft und Viehhaltung zu bei uns. Nun gibt es den ersten Mecklenburger Wasserbüffeltag in Born auf dem Fischland Darß. Cornelia Helms war dort.
Nicole Alps fährt morgens raus zur Weide. Sie bringt Heusilage zu ihren 130 Wasserbüffeln, die hier auf einer wiedervernässten Niedermoorfläche weiden. Seit 2 Jahren hält sie die Herde. Über das geförderte Projekt Moorschonende Stauhaltung kam sie auf die Idee und bereut es nicht.
Also diese Zutraulichkeit und dieses leichte Handling. Ich meine, die sind auch manchmal unheimlich stur, aber vielleicht passen sie auch gerade deshalb so gut nach Mecklenburg. Es sind natürlich trotzdem große Tiere, das darf man immer nicht außer Acht lassen. Aber dieses Gutmütige, dieses Zutrauliche macht so unheimlich viel Spaß.
Die Zahl der Wasserbüffel im Land hat sich seit 2015 fast vervierfacht. Mit knapp 1400 Tieren bleibt die Haltung jedoch überschaubar. In der Landschaftspflege gewinnen Wasserbüffel jedoch immer mehr an Bedeutung, sagt Almut Scheler von der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei, die zum ersten Mecklenburger Wasserbüffeltag eingeladen hat.
Für Mecklenburg ist das ein ganz wichtiger Part, denn wir sind eins der moorreichsten Bundesländer in Deutschland. Und der Moorschutz ist bei uns ein ganz, ganz großes Thema. Und dennoch muss natürlich ein Kompromiss gefunden werden, diese Flächen auch landwirtschaftlich weiter zu nutzen.
Nicole Alps hat neben ihren Wasserbüffeln noch Geflügel und Rinder. Wasserbüffel alleine, sagt sie, würden sich nicht tragen.
Also weil die Büffel brauchen halt sehr lange, bis sie schlachtreif sind. Also man kann da von 2, 2,5 Jahren ausgehen, manchmal auch 3 Jahre, bis die überhaupt schlachtreif sind. Das ist natürlich eine sehr lange Zeit, die man ja auch irgendwie überbrücken muss. Und insofern, wenn man diese Förderung als Basis nicht hat, ist das schwierig.
Momentan vermarktet sie 3 Wasserbüffel pro Monat nach Nordrhein-Westfalen. Auch deshalb ist sie heute beim ersten Mecklenburger Wasserbüffeltag dabei, um unter den knapp 100 Haltern im Land Gleichgesinnte kennenzulernen.
Also zum einen möchten wir uns gerne vernetzen, mit anderen Betrieben austauschen, das ist immer wichtig, und dass wir vielleicht auch gemeinsam eine Vermarktung von Wasserbüffeln in Mecklenburg-Vorpommern realisieren können.
Mecklenburg-Vorpommern ist nach Brandenburg das wasserbüffelreichste Bundesland.
Ein Bericht von Cornelia Helms über die Wasserbüffelhaltung in Mecklenburg-Vorpommern.
Die ARD-Infonacht.
Bessere Dämmung, effizientere Heizung, ein neues Dach. Für die Energiewende müssen Millionen Häuser in Deutschland energetisch saniert werden. Und das kann dauern. Eine komplette Gebäudesanierung kann sich möglicherweise über Jahre hinziehen. In Bielefeld gibt es jetzt ein Pilotprojekt, bei dem ein Zweifamilienhaus in rund 6 Wochen saniert werden soll. Wie das geht? Jan-Ole Niermann hat es sich erklären lassen.
Um kurz nach 8 Uhr ist es gerade erst hell geworden am Stadtrand von Bielefeld. Auf der Baustelle sind schon mehrere Handwerker. Dachlatten zusägen, Dämmplatten ankleben, Tischler schleppen Holz ins Haus. Stefan Hogeback kümmert sich um den Innenausbau.
Normalerweise kommen die Gewerke nacheinander. Und hier muss ja im kürzesten Zeitraum alles erledigt werden. Also sind alle Gewerke gleichzeitig hier.
Denn innerhalb von 30 Tagen soll hier alles fertig sein. Das kleine Zweifamilienhaus liegt am Rande von Bielefeld und ist eingerüstet. Draußen vor dem Haus steht Kolja Dunkel und blickt auf den neuen Dachstuhl. Eigentlich lebt er hier mit seiner Familie. Jetzt wohnen sie übergangsweise im Nachbarhaus und haben die Möbel eingelagert. Denn ihr Haus aus dem Jahr 1956 muss saniert werden.
Gleichzeitig waren wir aber in dieser Situation, dass wir, so wie der aktuelle Stand war, bis vor einem Monat, man da eigentlich dauerhaft nicht mehr drin wohnen konnte, weil einfach zu viel zu sanieren war. Es gab immer wieder Baustellen. Wir hatten im letzten Jahr, ich glaube, 3 Rohrbrüche.
Die Familie entscheidet sich, das Haus energetisch zu sanieren und spricht mit verschiedenen Handwerkern und Bauunternehmen.
Aber da war dann immer die Aussage, ja, plant mal ein Jahr ein, aber wahrscheinlich wird es deutlich länger. Und da haben wir gesagt, oh, das wollen wir nicht, wir wollen es nicht so lange.
Kolja Dunkel recherchiert weiter und findet das Konzept der Sprintsanierung. Jetzt steht er mit Energieberater Klaus Bargmann gemeinsam vor dem Haus. Er ist als Sanierungscoach jeden Tag auf der Baustelle. Er sieht in dem Bielefelder Pilotprojekt eine Chance für tausende renovierungsbedürftige Häuser aus den 1950er oder 60er Jahren. Klaus Bargmann.
Die Zeit ist die größte Herausforderung. Und zweitens das passende Team zu finden oder die passenden Gewerke zu finden, die miteinander arbeiten können und auch wollen.
Die Bielefelder Baustelle ist eins von 3 Pilotprojekten in NRW, das vom Wirtschaft- und Klimaschutzministerium mit 10.000 Euro gefördert wird. Auf bis zu 3.000 Euro pro Quadratmeter schätzt Sanierungscoach Klaus Bargmann die Kosten. Ob es durch den Sprint teurer oder billiger wird, will er mit dem Pilotprojekt herausfinden. Er hofft, solche Erfahrungen auch auf weitere Gebäude übertragen zu können.
Also wir haben wirklich viel zu tun im Sanierungsbereich in Deutschland. Wirklich viel zu tun. Und wenn wir uns für jedes Haus 1,5 Jahre Zeit nehmen, dann werden wir dieses Jahr, in diesem Jahrhundert nicht mehr fertig.
Inzwischen geht der Sanierungssprint in den Schlussspurt. Denn noch in diesem Jahr will Familie Dunkel wieder ins frisch renovierte und gedämmte Zuhause einziehen. Kolja Dunkel freut sich schon.
Weihnachten werden wir definitiv hier drin feiern und das wird auf jeden Fall was Schönes sein.
Jan-Ohne Niermann berichtete über die klimafreundliche Sprintsanierung am Bau, am Beispiel Bielefeld. Es ist eine ungewöhnliche Entscheidung, die gerade international für Wirbel sorgt. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, Südafrika nicht zum nächsten G20-Gipfel einzuladen. Er selbst war vergangene Woche nicht nach Johannesburg zum letzten G20-Gipfel gereist. Jetzt will er das Land von weiteren Treffen ausschließen. Als Begründung nennt er angeblich systematische Übergriffe auf weiße Südafrikaner. Vorwürfe, die die Regierung in Pretoria entschieden als Desinformation zurückweist. Mehr zu den Hintergründen von Stefan Überbach.
Es ist die nächste Eskalation im diplomatischen Streit zwischen der Trump-Administration und dem Land am Kap. Dass der US-Präsident die Teilnahme Südafrikas am G20-Gipfel nächstes Jahr in Miami verhindern will, stößt bei der Regierung in Pretoria auf scharfe Kritik. Präsidentensprecher Vincent Magwenya. Südafrika ist Mitglied der G20 aus eigenem Recht und mit Zustimmung aller anderen Mitglieder. Südafrika ist außerdem ein souveräner, demokratischer Staat und weist Beleidigungen eines anderen Landes in Bezug auf seinen Wert bei der Teilnahme an globalen Plattformen entschieden zurück. Donald Trump hatte in seinem Online-Dienst Truth Social die unbewiesene Behauptung erneuert, in Südafrika werde die weiße Minderheit systematisch verfolgt, enteignet und ermordet. Außerdem beklagt sich der US-Präsident darüber, dass die südafrikanische Regierung beim G20-Gipfel am Wochenende die symbolische Übergabe des Vorsitzes an die USA verweigert habe. Südafrika sei daher einer Mitgliedschaft in dieser Staatengruppe und anderswo nicht würdig. Als Konsequenz kündigte Trump die sofortige Einstellung sämtlicher Finanzhilfen an. Auch diesen Vorwurf will Südafrikas Staatschef Cyril Ramaphosa nicht auf sich sitzen lassen und erinnert daran, dass die USA das Treffen in Johannesburg aus freien Stücken boykottiert hatten. Über seinen Sprecher lässt er ausrichten:
It is regrettable that despite the efforts.
Es ist bedauerlich, dass Präsident Trump trotz der Bemühungen und zahlreicher Versuche von Präsident Ramaphosa und seiner Regierung, die diplomatischen Beziehungen zu den USA neu zu beleben, weiterhin Strafmaßnahmen gegen Südafrika verhängt, basierend auf Fehlinformationen und Verzerrungen über unser Land. Politikwissenschaftler halten die angekündigte Ausladung Südafrikas für eine gefährliche Entwicklung. Nach Ansicht des Außenpolitik-Experten Kingsley Makubela hat der US-Präsident gar nicht die Befugnis, die Zusammensetzung der G20 auf eigene Faust ohne die Zustimmung der übrigen Mitglieder zu verändern. Er sagte dem Nachrichtenkanal INCA:
Südafrika should be able to participate in all the meetings leading to the summit.
Südafrika sollte an allen Treffen teilnehmen können. Was jetzt getan werden muss, ist von den USA klare Auskunft einzuholen. Und was ebenfalls getan werden sollte, ist, dass andere G20-Mitglieder beginnen, ihre Besorgnis gegenüber Washington zu äußern. Denn das würde einen Präzedenzfall schaffen, der definitiv zum Untergang der G20 führen könnte. Länder werden tun, was sie wollen, und das wäre das Ende des Multilateralismus. Die südafrikanische Regierung denkt gar nicht daran, sich von Trumps Drohgebärden und Retourkutschen einschüchtern zu lassen. Sein Land werde, so kündigt Präsidentensprecher Vincent Magwenya vorsorglich an, weiterhin als vollwertiges, aktives und konstruktives Mitglied der Staatengruppe bei den G20 mitarbeiten und hofft dabei auf Unterstützung. Wir rufen alle Mitglieder der G20 dazu auf, den Fortbestand des Forums im Geiste des Multilateralismus zu bekräftigen, auf der Grundlage von Konsens und einer gleichberechtigten Teilnahme aller Mitglieder in sämtlichen Strukturen. Südafrikas Hoffnung auf Rückendeckung der anderen G20-Staaten ist nicht ganz unbegründet. Beim Gipfel in Johannesburg am vergangenen Woche hatte das Land schließlich eine gemeinsame Abschlusserklärung aller vertretenen Mitgliedstaaten zustande gebracht, gegen den ausdrücklichen Willen der abwesenden USA.
Kultur. Stranger Things als Jugendserie konzipiert hat sie sich fast schon seit einem Jahrzehnt auch bei Erwachsenen eine große Fangemeinde erspielt. Geprägt von übernatürlicher Bedrohung, verschwundenen Freunden und ikonischen 80er-Jahre-Momenten gibt es jetzt die fünfte und finale Staffel von Stranger Things. NDR-Kultur-Serienkritikerin Anna Wollner hat schon mal reingeschaut und mit Hauptdarsteller Caleb McLaughlin gesprochen.
Es ist das wohlig vertraute Gefühl, mitten in Hawkins dabei zu sein, das sich rasch einstellt bei der fünften und letzten Staffel von Stranger Things. Ein wohlig vertrautes Gefühl, das aber auch jede Menge Unbehagen verursacht. Denn diesmal ist in den ersten Folgen nicht alles, aber einiges anders als sonst.
Es wurde auch Zeit. Wir können endlich anfangen.
Die erste Folge mit dem Titel Kapitel 1, der Qual fackelt nicht lang, ist ein Kaltstart in die Welt von Stranger Things. Alles ist im Chaos. Es gibt kein langsames Reinkommen, keinen Alltag.
So langsam drehen wir echt durch. Hier festzusitzen. Kein Ende in Sicht. Heute haben wir vielleicht Erfolg. Wir finden Wegner und wir beenden das ein für alle Mal.
Es geht darum, Wegner und alle anderen Dämonen ein für alle Mal auf die andere Seite zu verbannen. Allein dadurch hebt sich das Serienfinale von den anderen Staffeln ab, wie Lucas-Darsteller Caleb McLaughlin im Interview erklärt.
Where we were left off in season 4, Vecna got us, Vecna.
Am Ende der vierten Staffel hat Wegner uns besiegt, hat uns geschlagen. Normalerweise sind wir am Ende jeder Staffel so optimistisch, dass wir denken, okay, wir haben sie besiegt, alles ist gut. Aber in dieser Staffel fangen wir schwer an, düster, und beginnen mit einem Gefühl der Rache. Und mein Charakter hat in der letzten Staffel wahrscheinlich das traumatischste Ereignis seines Lebens erlebt. Er befindet sich gerade in einer Situation, in der er nicht wirklich über die Vergangenheit nachdenken kann, sondern nach vorne blicken muss, damit sie alle zusammenkommen und Wegner besiegen können.
Die fünfte Staffel spielt im Herbst 1987, also 4 Jahre nach Staffel 1 und etwas mehr als ein Jahr nach Staffel 4. Die jungen Schauspieler um Finn Whitehead als Mike, Noah Schnapp als Will, Gaten Matarazzo als Dustin und Caleb McLaughlin als Lucas sind deutlich älter geworden, gehen gerade noch so als Highschool-Schüler durch, während sie mit ihren BMX-Rädern durch die Kleinstadt in Indiana fahren. Hawkins steht nach den Vorfällen in Staffel 4 unter Quarantäne. Das Militär hat die Stadt zu einer Sperrzone erklärt. Die offizielle Begründung ist ein Erdbeben und ausgetretene Giftstoffe. Der eigentliche Grund natürlich die Portale ins Upside Down.
Er plant die Zerstörung unserer Welt. Und er wird nicht aufhören, bis er die letzten Tropfen Leid aus uns rausgequetscht hat.
Stranger Things Staffel 5 versucht durch einen stärkeren Fokus auf die Jugendlichen und vor allem auch auf die Neuzugänge der Kinder den Geist der ersten Staffel wieder einzufangen. Holly, Mikes kleine Schwester, rückt ins Zentrum. Mit Holly eine junge, unschuldige Figur in den Mittelpunkt zu stellen, ermöglicht es, eine neue Figur zu entdecken, greift aber auch ein zentrales Thema der Serie auf. Stranger Things war schon immer eine Serie über die Kindheit, über die Verletzlichkeit der Unschuld, gepaart eben mit Übernatürlichem, Fantastischem und jede Menge 80er-Jahre-Retro-Charme.
Anna Wollner über die ersten Folgen der finalen Staffel von Stranger Things auf Netflix.
Standpunkte.
Nachdem in den USA auf 2 Nationalgardisten, ein Mann und eine Frau, in Washington D.C. geschossen wurde, hat Präsident Trump weitere Soldaten in die US-Hauptstadt beordert. Eine ehemalige Ortskraft in Afghanistan, geflüchtet in die USA, soll die Schüsse abgegeben haben. Der Mann wurde festgenommen. Der Kölner Stadtanzeiger sieht, Zitat, ein Land, das lebensgefährliche Schüsse auf 2 Menschen im Staatsdienst nicht zum Anlass für Trauer, Innehalten und Aufklärung nimmt, sondern zur politischen Eskalation auf keinem guten Weg. Die Volksstimme aus Magdeburg hat einen Profiteur der Attacke ausgemacht und nennt Donald Trump.
Das Land ist geschockt. Und dieser Effekt des blutigen Geschehens kann dem Präsidenten in den Zeiten sinkender Umfragewerte entgegenkommen. In einem Jahr sind Zwischenwahlen, die zeigen werden, wie der Republikaner Trump und seine MAGA-Bewegung noch gelitten sind. Der Schütze wird ungewollt zum Wahlhelfer. Der US-Vizepräsident Vance hat bereits angekündigt, mehr Ausländer zu deportieren.
Die Frankfurter Rundschau schätzt es ähnlich ein. Statt nach den Schüssen die Gemüter zu beruhigen, nutzte Trump die Bluttat wenig überraschend schamlos für seine politischen Zwecke.
Die Demokraten sind zu schwach, um dem wirksam entgegenzutreten. Und die Zeiten, in denen Republikaner davor warnten, derartige Gewalt zu instrumentalisieren, sind lange vorbei. Und so hetzt der US-Präsident nahezu unwidersprochen gegen Afghanen und verschärft damit seinen Anti-Immigrationskurs. Die MAGA-Bewegung nimmt seine Vorlage auf und wettert in den sozialen Medien gegen Linke, angeblich Illegale und auch Transgender-Personen. Sie alle vergiften lieber weiter das gesellschaftliche Miteinander, als sich für das Motiv des Täters zu interessieren.
Die Ludwigsburger Kreiszeitung kritisiert den Umgang der US-Regierung mit dem Angriff und Trumps Reaktion darauf. Dieser hatte den mutmaßlichen Täter als Tier bezeichnet und Reihenüberprüfungen von Afghanen in den USA angekündigt.
Wer einen Verdächtigen entmenschlicht, senkt die Hemmschwelle für drastische Maßnahmen bewusst. Und wenn ein Täter zur Chiffre für ganze Gruppen gemacht wird, rückt die Herkunft in den Mittelpunkt. Dann wird die Einzelfallprüfung zur Nebensache. Eine verantwortungsvolle Politik sähe anders aus. Gründliche Ermittlungen, transparente Informationen, dann eine nüchterne Debatte über tatsächliche Sicherheitslücken. In Trumps Amerika werden solche rechtsstaatlichen Prinzipien immer mehr ausgehebelt. Das ist besorgniserregend.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie heute Torben Müller.
Es ist 0 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Lukas Haag. Guten Abend. Die Bundeswehr will mehr besonders tiefe Übungsflüge mit ihren Kampfjets machen. Die Luftwaffe plant das in bundesweit 7 Gebieten. Eines davon liegt im Münsterland, ein anderes umfasst Teile des Sieger- und Sauerlands. Oliver Neuroth für WDR aktuell.
Maschinen vom Typ Tornado und Eurofighter können in den Tieffluggebieten auf eine Höhe von etwa 80 Metern sinken. Allerdings nur für maximal 2 Minuten. Die Bundeswehr betont, dass sie sich dafür einsetzt, den Fluglärm so gering wie möglich zu halten. Trotzdem werden die Maschinen auf niedriger Höhe zu hören sein. Die Luftwaffe will ihre Piloten besser ausbilden mit Blick auf die Landes- und Bündnisverteidigung. Fliegt ein Kampfjet besonders tief, kann er beispielsweise nicht mehr so gut von feindlichen Radaren erfasst werden. Zu Zeiten des Kalten Krieges waren Tiefflüge der Luftwaffe und ihrer Verbündeten Normalität in vielen Regionen Deutschlands. Seit den 90er Jahren fliegt das Militär kaum noch Tiefflüge über Deutschland.
Der russische Präsident Putin bleibt dabei, dass die Ukraine Regionen im Osten des Landes abtreten soll. Besetzte Gebiete und Gebiete, die sie selber noch kontrolliert. Bei einem Besuch in Kirgisistan sagte Putin, Russland werde seine Kampfeinsätze sonst weiterführen. Die Ukraine lehnt es ab, Gebiete abzutreten. Es ist ein zentraler Punkt in internationalen Gesprächen über ein Ende des Kriegs. Knapp 60% der Menschen in Deutschland achten beim Einkaufen auf preiswerte Lebensmittel. Laut dem Ernährungsreport der Bundesregierung ist das ein neuer Höchstwert. Wichtiger werden auch die Inhaltsstoffe. Viele Menschen achten auf Zucker, Salz und Fett. Die Zugspitze soll heute ihr berühmtes goldenes Gipfelkreuz zurückerhalten. Es wird mit einem Helikopter auf Deutschlands höchsten Berg geflogen. Vor gut 2 Wochen war das Zugspitzkreuz abgebaut worden, um die vielen Aufkleber von Touristen entfernen zu können. Jetzt hat es neues Blattgold bekommen und eine Spezialbeschichtung, an der Aufkleber nicht mehr halten sollen.
WDR aktuell aus der Region.
In Essen ist ein Sexualstraftäter zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Seine Opfer sind 9 Mädchen einer Kita in Mahl. Dort machte der Mann Mitte 30 eine Ausbildung zum Erzieher. Danny Papst für WDR aktuell.
Es ist ein Fall, der in Mahl für viele Diskussionen gesorgt hat. In den Räumen eines Kindergartens hatte der Mitarbeiter sich an Mädchen im Alter von 3 bis 6 Jahren vergangen. Teilweise filmte er die Taten mit dem Handy. Erst nach Monaten schöpften 2 Elternpaare Verdacht und erstatteten Anzeige. Die Ermittlungen ergaben, dass insgesamt 9 Mädchen betroffen waren. Im Prozess verlas der Anwalt des Täters ein Geständnis. Mit dem Richter reden wollte der 35-Jährige nicht.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht ist es meistens trocken. Zum Morgen zieht dann neuer Regen auf. Dazu plus 6 bis minus 1 Grad. In Hochlagen kann es auch glatt werden. Der Tag wird dann auch oft grau, immer mal nass und ein bisschen milder als gestern. In Warburg bis 6 Grad, in Münster bis 9. Aachen kommt auf 10 Grad. Am Samstag dann viele Wolken und ähnliche Werte. Das war WDR aktuell.
Eben ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen auf allen Fahrstreifen. Eine Gefahreninformation für Köln. In Köln müssen im Stadtteil Gremberghofen zwei Weltkriegsbomben entschärft werden. Der Gefahrenbereich wird abgesperrt und evakuiert. Während der Entschärfung muss auch die Bahnstrecke Köln-Bonn-Frankfurt gesperrt werden. Die Züge werden umgeleitet. Die A7 Ulm-Würzburg ist zwischen Aalen-Oberkochen und Aalen-Westhausen wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 4.30 Uhr gesperrt. A7 Flensburg Richtung Hamburg, zwischen Hamburg-Volkspark und dem Elbtunnel, 3 Kilometer stockender Verkehr, hier ist nur eine Spur frei. A7 Hannover Richtung Kassel, zwischen Dreieck Drammetal und Hedemünden, 3 Kilometer Stau. Die A11 Berlin Richtung Stettin ist zwischen Lanke und Finowfurt wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Die A14 Magdeburg Richtung Halle ist zwischen Schönebeck und Kalbe wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die A38 Göttingen Richtung Halle ist zwischen Leuna und Kreuz Rippachtal wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Die A671 Wiesbaden-Mainz ist zwischen Hochheim Süd und Gustavsburg in beiden Richtungen wegen Brückenarbeiten bis 4 Uhr gesperrt. Und die letzte Meldung für den Moment. Die B109 Löwenberger Land Greifswald ist zwischen Golmitz und Prenzlau in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Fahren Sie bitte vorsichtig und kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
Die ARD Infonacht.
Mit Maja Weber aus dem NDR-Infostudio in Hamburg. Herzlich willkommen. Wir bringen Sie gut informiert durch die Nacht mit Analysen, Interviews und Hintergründen. Heute Nacht schauen wir auch aktuell immer wieder nach Berlin. Denn dort tagt seit 20 Uhr gestern Abend der Koalitionsausschuss aus CDU, CSU und SPD. Und das könnte dauern. Denn eine Pressekonferenz hatte Schwarz-Rot gar nicht erst anberaumt. Ich habe vorhin mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Uwe Berndt sprechen können und ich habe ihn gefragt, welche Themen der Tagesordnung in dieser Nachtsitzung am drängendsten waren.
Also was genau im Kanzleramt gerade passiert, das wissen wir nicht. Die Sitzung läuft noch, aber die drängenden Fragen liegen auf der Hand. Dazu muss man nur in den Koalitionsvertrag gucken. Da ist so manches nicht abgearbeitet. Zum Beispiel steht ja der Satz drin, das Heizungsgesetz werden wir abschaffen. Das Heizungsgesetz gibt es allerdings gar nicht. Das ist ja nur ein kleiner Teil des Gebäudeenergiegesetzes. Und das wird natürlich nicht abgeschafft, aber es soll überarbeitet werden. Und bei den Details, da wird es dann kompliziert. Da ist man sich offenbar noch nicht einig. Also klar ist, es soll einfacher und flexibler werden, aber strittig ist wohl zum Beispiel, wie viel Geld für Subventionen, zum Beispiel für Werbepumpen angesetzt werden. Das sind so Dinge, die hat man noch nicht ausdividiert. Dann ist ein Thema natürlich die Krankenkassen. Die Bundesregierung will dafür sorgen, dass die Krankenkassenbeiträge nicht steigen, aber der Bundesrat hat ja sich quergestellt und ein Veto eingelegt und jetzt gibt es einen Vermittlungsausschuss, denn die Länder fürchten, dass die Krankenhäuser zu viel bezahlen müssen. Das ist ein sehr heikler Punkt, denn die Krankenkassenbeiträge könnten dann im nächsten Jahr gleich steigen. Und dann gibt es zum Beispiel noch das Aus vom Verbrenner aus, auch so eine schöne Floskel. Eigentlich hatte die EU ja beschlossen, dass ab 2035 keine Neuwagen mehr mit Verbrennermotor zugelassen werden dürfen. Und die Bundesregierung möchte eine Änderung durchsetzen, aber man konnte sich noch nicht einigen, welche Ausnahmen man genau in Brüssel eigentlich fordern will. Das ist also auch kein Konflikt, den man sauber nach Parteilinien beschreiben kann, weil ja auch in Niedersachsen zum Beispiel Autoindustrie ist und da regiert die SPD. Der dickste Brocken ist das Rentenpaket von Arbeitsministerin Baas. Aber dieser Konflikt ist ja keiner innerhalb des Koalitionsausschusses, denn die Regierungsparteien sind sich weitgehend einig. Der Druck kommt ja hier von außen, von den jungen Unionsabgeordneten.
Ganz genau, da hatte es ja auch Streit gegeben innerhalb der Union. Die sogenannte junge Gruppe hatte Widerstand angekündigt. Ihr Argument war, die Pläne seien nicht generationengerecht. Wie sieht es denn da mit der Kompromissbereitschaft der Koalition aus? Und wie kann da jeder und jede ihr und sein Gesicht wahren?
Tja, das wissen wir noch nicht genau, was da vorgestellt wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja eine Rentenkommission, die jetzt eingesetzt werden soll, die innerhalb eines halben Jahres die große Lösung bringen soll. Und eine mögliche Kompromisslinie, die diskutiert wird, ist, dass man den Auftrag dieser Rentenkommission präziser formuliert, sodass sich auch die jungen Abgeordneten gezielt wiederfinden in ihren Kritikpunkten. Oder was auch Spekulation ist, aber es wird darüber diskutiert, ob man vielleicht den vorschlagen könnte, könnte, dass man beim Renteneintrittsalter langsame Schritte nach vorne macht und dieses Renteneintrittsalter dann schrittweise ganz langsam tatsächlich verschiebt. Das könnten die Jungen dann auch als Erfolg verkaufen, wenn es denn so käme.
Jetzt klingt es wirklich so, als ob gar nichts nach draußen dringen würde von den Beratungen. Wie kommt es? Das ist man ja eher nicht gewohnt aus den Zeiten der Ampelregierung.
Ich würde sagen, das ist ein gutes Zeichen, denn das war ja bei der Ampel so, dass dann während laufender Sitzungen der ein oder andere schon Informationen durchgestochen hat, mit denen dann Einigungen gleich wieder kaputt gemacht wurden. Und für uns Journalisten ist das jetzt erstmal nicht so schön, aber wir brauchen einfach Geduld und abwarten, dass sich die Leute hinter den Kulissen in Ruhe einigen. Ich finde, das ist eine gute Nachricht, dass wir nichts wissen.
Soweit die letzten Eindrücke aus Berlin vom Koalitionsausschuss. Morgen früh, beziehungsweise jetzt in dieser Nacht um 8 Uhr, wenn die vorbei ist, hat die Unionsfraktion zu einer Sondersitzung eingeladen. Und spätestens danach wissen wir Genaueres. Über die vielen Schwierigkeiten der schwarz-roten Koalition hat meine Kollegin Janine Albrecht am Abend mit dem Politikwissenschaftler Danny Schindler gesprochen. Sie wollte von ihm wissen, was da alles im Vorfeld schiefgelaufen ist. Hatte Bundeskanzler Friedrich Merz zum Beispiel die Sache mit der Rente zuletzt nicht mehr ganz im Griff?
Naja, also einerseits, glaube ich, darf man die Macht des Bundeskanzlers da nicht überschätzen. Er kann ja auch nichts anordnen. Er muss immer Mehrheiten organisieren. Idealerweise eben von langer Hand. Und da kann man schon auch das Ganze kritisch sehen, weil man muss im Konfliktfall natürlich verhandeln, Überzeugungsarbeit leisten, die Mehrheiten organisieren. Aber idealerweise vermeidet man ja Konflikte schon präventiv, indem man eben vorher schon die Kompromissmöglichkeiten auslotet, aufeinander zugeht, die Akteure einbindet. Das ist in dem Fall offensichtlich nicht hinreichend gelungen, sodass der Konflikt auch stärker aufgebrochen ist, stärker auch nach außen sichtbar wird.
Ist das jetzt der Fehler des Kanzlers oder der Fraktionschefs?